Hallo und herzlich willkommen zum Kanzleikompass, dem Podcast für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu den Themen Marketing, Vertrieb und Legal Tech. Mein Name ist René Fergen und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Youpos, der KI-Mandatsannahme für Rechtsanwaltskanzleien. Und mir gegenüber sitzt heute, wie immer, in den letzten Wochen mit einer kleinen Pause, aber jetzt glücklicherweise wieder, mein Podcast-Partner Alessandro. Hi.
Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Alessandro Corominas und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Corominas Consulting GmbH. Und wir sind eine Kanzleimarketingagentur und sorgen dafür, dass wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte digital sichtbar machen, um bessere und mehr Mandatsanfragen und Bewerbungen zu generieren. Und ja, René, vielen Dank für das Intro. Ich habe es vermisst, muss ich ehrlich sagen. Aber es funktioniert einfach, wie als wäre es gestern gewesen. Und freue mich, dass wir nach dieser kleinen Pause mit einer Knallerfolge einfach weitermachen. Ja, wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben wieder zwei tolle Gäste eingeladen, die der ein oder andere vielleicht kennt. Einmal Tom Bregelmann und Daniel Halft. Und ich freue mich über das Thema, denn wir haben nichts anderes als ChatGPT wieder mal für euch vorbereitet. Ja, es verändert sich ja alles gefühlt jeden Tag. Und in der Kombination Tom und Daniel haben wir euch einfach die besten Experten für dieses Thema eingeladen. Deswegen, falls jemand nach diesem Intro jetzt noch nicht weiß, wer Tom Bregelmann und Daniel Halft ist, vielleicht, Tom, magst du anfangen, kurz was zu dir zu erzählen, dann Daniel, und dann steigen wir, glaube ich, in eine richtig gute Folge.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich weiß selber, wer ich bin. Das ist ja heutzutage mal nicht so einfach. Ich bin viele. Ich weiß nicht, ob mein früheres Selbst sozusagen wüsste, wer ich jetzt bin und andersherum. Aber sag mal so, ich bin Tom Bregelmann. Ich beschäftige mich mit ChatGPT sehr gerne, weil ich das aus juristischer Sicht interessant und irritierend finde. Und eigentlich bin ich aber Rechtsanwalt für Insolvenz- und Restrukturierungsrecht. Und diese Kombination aus ganz gewöhnlicher Arbeit als Rechtsanwalt, das ist ja nichts Besonderes Intellektuelles, das ist ja sehr pragmatisch und tagesaktuell, verknüpft mit dem Versuch, moderne Hilfsmittel gut einzusetzen. Damit habe ich halt zu tun. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber so geht der Satz zu Ende. Ich versuche letztendlich tatsächliche anwaltliche Arbeit mit diesen modernen Mitteln zu kombinieren und zu schauen, ob es mir was nützt. Und wenn es mir halt nichts nützt, dann würde ich das halt auch sagen, okay, das ist halt interessant, aber das hilft mir jetzt nicht.
Ich übernehme mal. Daniel Halft. Ich bin General Counsel bei Dialog schon eine Weile und auch Rechtsanwalt. Bin Berater für Digitalisierung und auch Dozent. Und dazu gehört natürlich immer mehr jetzt auch künstliche Intelligenz, die weiter in den Vordergrund drängt. Deswegen beschäftige ich mich auch sehr viel damit und finde es super spannend, hier zu sein. Bin gespannt, was wir zusammentragen zu dem Thema.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Die viele Hörerinnen und Hörer werden euch kennen, weil ihr ja wirklich bekannt seid in dem Gebiet, aber weil ihr auch beide jeweils schon Gäste in unserem Podcast waren. Und man kann es ja so ein bisschen verraten, eure Folgen sind auch durch die Decke gegangen. Das heißt, die Leute hören euch gerne zu, ihr erzählt interessante Dinge. Da mussten wir euch natürlich nochmal einladen. Und wir haben ja jetzt in dem Podcast schon des Öfteren über ChatGPT, über KI und Anwaltskanzleien gesprochen. Vor allen Dingen auch viel über die Auswirkungen. Da kommt man auch nicht umher, irgendwie darüber zu sprechen. Aber heute wollen wir es gerne auch mal ein bisschen konkreter machen, denn was ihr beide gemacht habt als Experten in diesem Thema, ihr seid ja auch als Speaker eingeladen auf Events, sprecht darüber, coacht teilweise dann auch Kanzleien vielleicht in dem Thema. Und heute wollen wir es ein bisschen konkreter machen, weil ihr einen Online-Kurs gestartet habt, wo ihr Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ein bisschen zeigt, wie sie denn wirklich mal ganz konkret ChatGPT bei Ihnen einsetzen können. Und wir gehen da gern gleich nochmal ein bisschen tiefer ein, weil ich das extrem spannend finde und das auch eine Frage ist, die von unseren Kunden oftmals gestellt werden. Ne? Gibt es irgendwo Ressourcen, wo wir uns mehr einarbeiten können, wo wir gucken können, wie wir das konkret einsetzen können? Aber mal als erste Frage vorab, vielleicht aus eurer Sicht, warum sollte ich mich als Rechtsanwalt denn überhaupt mit ChatGPT beschäftigen? Kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ach, das ist der nächste Trend irgendwie und in einem Jahr ist das alles wieder vorbei? Warum macht es Sinn, dass ich mich jetzt damit befasse?
Ich fange mal an vielleicht, weil es ein Trend ist, der auf keinen Fall vorbei ist. Der geht nicht vorbei. Ja? Also das galt sicher für andere Trends, aber hier sind sich wirklich alle einig. Künstliche Intelligenz hat so viele Vorteile und entwickelt sich so rasant schnell, dass man sich da auf jeden Fall drauf einstellen muss, dass es bleibt. Und das beeinflusst ja auch jetzt schon die Rechtsberatung. Also auch jetzt bringen sich alle in Stellung und die Vorreiter gucken, okay, wie kann ich das denn nutzen, um irgendwie viel Zeit zu sparen und vielleicht auch zu besseren Ergebnissen zu kommen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Insofern sich da jetzt in Position zu bringen, auch so ein bisschen im Wettbewerb, muss man natürlich sehen. Also KI wird viel Arbeit auch erleichtern und repetitive Aufgaben wegnehmen. Und ich gehöre schon zu den Leuten, die nicht glauben, dass alle Rechtsanwälte da bestehen werden in Zukunft, sagen wir mal so. Und deswegen halte ich es für absolut sinnvoll, jetzt sich da einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu sagen, wie kann ich mich da schlau machen, wie kann ich das nutzen, um effizienter zu arbeiten. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit der Folge zu verbrauchen, aber alleine deshalb sollte es einen interessieren. Und dann eben auch nochmal ganz persönlich, ich finde, das hat ja auch einen Vorteil, wenn man repetitive Aufgaben los wird, dann kann ich mich mehr mit den kreativen, mit den schwierigen, mit den tieferen Seiten meiner juristischen Arbeit beschäftigen. Und das ist das, was ich auch sehr gerne mache.
Volle Zustimmung. Ich würde noch hinzufügen, ich bin ja selber jetzt nichts Besonderes. Ich bin einfach nur ein Rechtsanwalt und ich versuche neugierig zu sein. Das ist nicht einfach, weil man ja seinen Alltag hat. Wenn man aber sich nicht neugierig hierzu verhält, wenn man nicht sich überlegt, was könnte das sein? Was bringt mir das? Dann werden es andere tun und es wird dich und deine Arbeit verändern und auch dein Wettbewerbsumfeld, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Also das ist auch schon länger so, wenn man sich andere Sachen anguckt, wie diese Übersetzungsdienste, DeepL, die sind seit 2017 ungefähr auf dem Markt, werden immer besser. Da macht man heute Sachen in einer Minute, für die hätte man früher Stunden, wenn nicht gar Tage gebraucht. Ja, und die Mandanten werden immer mehr nachfragen, warum hat das so lange gedauert? Jetzt nicht nur Übersetzung, sondern auch die Erstellung von anderen Texten. Wieso muss ich dafür, keine Ahnung, 10 Stunden bezahlen, wenn ich doch weiß als Mandant, dass das eigentlich schneller geht, nur der Mandant ist halt nicht Jurist. Das heißt, irgendwann werden die Mandanten entweder nachfragen und sagen, ich möchte dafür nicht so viel bezahlen, oder die werden sagen, jemand anders macht das in gleicher Qualität, aber schneller. Letzter Punkt ist, es heißt, dass Menschen eigentlich nur 4 Stunden am Tag voll intensiv intellektuell arbeiten können. Ich meine jetzt nicht physische Arbeit, also die größte Bewunderung von den Leuten, die auch physisch arbeiten, aber anwaltliche Arbeit ist ja nun mal eher so Arbeit des Geistes. Viele Anwälte arbeiten sehr lange, aber die wirklich kreative Tätigkeit geht wohl nur 4-5 Stunden und dann kann man den Rest mit Routineaufgaben verbringen. Das Problem ist aber, was mache ich, wenn ich schon so viel geistiges Gehirnschmalz verwende auf Sachen, die eigentlich nicht so kreativ sind, wie zum Beispiel aus dem Handelsregisterauszug mir irgendetwas zusammenfassen oder aus anderen disaggregierten Quellen. Und dann bin ich nachher erschöpft und habe aber irgendwie 3 Stunden gearbeitet und brauche dann erstmal eine Pause. Wäre doch schön, wenn eine Menge repetitiver Tätigkeiten, die Daniel eben erwähnte, viel kürzer dauern. Natürlich nicht mit dem Fingerschnippen, aber vielleicht nur 10 Minuten oder eine halbe Stunde, sodass ich dann immer noch frisch mich auf ganz andere Sachen werfen kann. Ich glaube, das ist jetzt viel besser möglich mit vielen Sachen und deswegen eigentlich auch für alle interessant.
Vielleicht noch, wenn ich kurz darf, zu dem Festpreis, da hast du was gesagt, da kenne ich jetzt schon Kanzleien, die daran arbeiten eben, wie können wir unsere Beratung so umstellen, dass wir gewisse Dienste zum Festpreis anbieten können, weil wir werden sie zukünftig überhaupt nicht mehr stündlich abrechnen können. Und da geht es schon los, das ist keine Zukunftsmusik, sondern da gibt es schon ganz konkrete Pläne.
Letzter Punkt, den ich vielleicht noch anfügen möchte. Wir haben es bei diesen KI-basierten Dialogsystemen, also diesen Chatbots, ja mit allgemeinen Plattformen zu tun. Das ist nicht speziell für Juristen gemacht. Das ist aber gerade der Vorteil. Viele Anwälte und Anwältinnen schrecken vor Legal Tech-Investitionen zurück, weil die Tools viel zu speziell sind, sehr viel Aufwand erfordern oder auch tatsächlich muss man dann Massenfälle oder so haben. Aber alle benutzen Word. Ja, und wenn wir jetzt Chatbots wie ChatGPT über Bing als Copilot zum Beispiel in Word demnächst haben, einige Kanzleien probieren das ja schon aus, man kann es auch im Edge-Browser auch schon sehen, wenn das also ein generelles KI-basiertes Tool auch für Anwälte und Anwältinnen nützlich ist, dann werden es alle Benutzer und auch die Wettbewerber. Ja, und dann ist natürlich auch die Investition da rein sehr gering. Das ist natürlich für Kanzleien, die ungern vielleicht viel Geld ausgeben für eine stolze Legal Tech-Software, die sie nachher nicht benutzen, sehr interessant, wenn man weiß, okay, hier ist etwas niederschwellig, es ist leicht zu bedienen und es bedienen auch eigentlich alle anderen. Ich kann es aber für mich besonders einsetzen. Das ist eigentlich sehr attraktiv, wenn auch für Kanzleien, dass es dann so ein Angebot gibt und das gibt es jetzt.
super tollen Einstieg. Das heißt, zusammenfassend für mich, wie sich das ganze Thema ChatGPT oder die immer schlauer werdende KI sich weiterentwickeln wird. Wir haben einmal die Position auf den Anwaltsberuf an sich, sage ich mal, seine Art und Weise, wie ein Anwalt oder eine Anwältin arbeiten wird, sage ich mal, wird sich stark auswirken. Dann auch die Erwartungshaltung von Mandanten sozusagen, wenn ich euch da richtig ja verstanden habe, dass sich Angebot und Nachfrage irgendwie anpassen muss an diese Entwicklung sozusagen. Und in welche Richtung denkt ihr noch, könnte es gehen? Oder sind es diese zwei wirklich großen Punkte? Einmal auf die Art und Weise, wie ich arbeite als Anwalt und wie die Mandanten vielleicht auch bezüglich Preise sensibel werden oder was für einen Anspruch sie auf die Arbeit sozusagen haben. Oder geht es für euch noch weiter sozusagen?
Ja. Und da vielleicht noch ein kurzer Zusatz zu der Frage, weil ich finde das nämlich auch extrem spannend. Und du hattest eben, Daniel, schon mal so kurz gesagt, du glaubst nicht, dass alle Kanzleien bestehen. Meinst du jetzt damit zum Beispiel die sich nicht damit beschäftigen oder denkst du an einen bestimmten Bereich? Vielleicht kannst du das im Zuge dessen auch noch mal so ein bisschen kurz erklären, wie du das siehst.
Das ist ein bisschen beides. Also man kann das natürlich schlecht pauschalisieren, aber es zum einen geht es um Rechtsbereiche. Also es gibt einfach Rechtsbereiche, die lassen sich leichter automatisieren, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und es gibt Rechtsbereiche, da geht es nicht so gut. Ja, also ein klassisches Beispiel, irgendwie so Familienrecht beispielsweise, da braucht es einfach auch viele Gespräche. Aber eben gewisse andere Dinge aus dem Immobilienrecht oder so lassen sich oder Handelsrecht lassen sich ganz gut automatisieren. Und insofern ist es einmal diese Unterteilung nach Rechtsbereichen. In einigen Rechtsbereichen wird der Wettbewerbsdruck halt deutlich zunehmen oder mehr zunehmen als in anderen Rechtsbereichen, weil eben da automatisiert werden kann. Aber ich glaube, grundsätzlich gilt das quer durch die Bank sozusagen, dass Kanzleien einfach wettbewerbsfähiger werden, indem sie schneller werden, indem sie eben nicht mehr lange für Schriftsatzentwürfe brauchen, nicht mehr lange für Mandantenschreiben brauchen, weil ihnen das halt innerhalb von kurzer Zeit eine KI jedenfalls vorschreibt und dann kann man das Ganze halt nur noch korrigieren oder drüber gehen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von jeder Kanzlei. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Zum anderen auch nochmal zu deiner Frage, Alessandro, was ist noch so ein nächstes Gebiet, wo es Rechtsanwälten was bringt. KI wird ja nicht alles sein, wo Automatisierung, wo Digitalisierung voranschreitet. Ich glaube, dass, das knüpft auch an das an, was Tom vorhin gesagt hat, ich glaube, dass es ein guter Einstieg auch ist in digitalisiertes, automatisiertes Arbeiten, in Umgang mit Technik. Und viele haben momentan da eben extreme Hemmungen, gerade Rechtsanwälte, konnten wir uns auch sehr lange so leisten, weil eben Rechtsberatung immer ein sehr persönliches Business war und auch ein hochspezialisiertes Business. Aber das ändert sich jetzt. Und ich glaube, dass man über so eine KI, die sich eben an eine breite Bevölkerung richtet und deswegen auch sehr die Usability, also die Nutzbarkeit einfach sehr gut ist, eine sehr schnelle Entwicklung auch stattfindet, weil eben Milliarden dahinter stecken, ne? Also Microsoft, Elon Musk und also da gibt's ja unheimlich große Investitionen und wer jetzt damit einsteigt mit einer relativ geringen Kosten, einer niedrigen Hürde, der kann dann auch in anderen Bereichen viel besser sich digitalisieren, dann Mindset für entwickeln, überlegen, okay, wo kann ich denn sonst noch was machen?
Die wirklich intellektuelle Leistung von Anwältinnen und Anwälten wird sicherlich wertvoller und Kanzleien, die eigentlich bisher, jetzt will ich nicht sagen Massengeschäft haben, aber eher kleineres Geschäft, ob das nun Verkehrsrecht ist oder andere Sachen, die vielleicht einfacher sind, die aber aufwendig sind vom Schriftverkehr, die werden Schwierigkeiten bekommen. Anwälte und Anwälten haben ja jetzt schon einen Wettbewerber, nämlich Google. Leute googeln sich Sachen zusammen und wie die Ärzte ja auch. Das ist natürlich immer ein Problem. Viele Leute können nicht gut googeln oder wenn sie was googeln, finden sie was Falsches. Aber sagen wir mal so, die Welt ist so, die meisten Menschen gehen durchs Leben, ohne zum Rechtsanwalt zu gehen. Wo suchen sie sich Rechtsrat? Per Google. Das heißt, sie werden sich jetzt dann Rechtsrat auch wenn ChatGPT dann immer behauptet, ich bin kein Anwalt, aber dann spuckt es ja doch etwas aus, genau wie Google. Und wenn man sich anguckt, was Bard und Google Search Labs, das kann man sich ja schon im Entwurf angucken, was die erst leisten, werden viele Leute sich eine ganze Menge, sagen wir mal so, quasi Rechtsrat über das Internet holen und der wird besser sein als das, was jetzt da ist. Das ist aber überhaupt, das gefährdet die Tätigkeiten, die Kanzleien bisher gemacht haben, die dadurch nicht substituierbar waren. Trotzdem ist es natürlich so, die Menschen werden damit hoffentlich auch viele Fehler produzieren, aber auch vieles erstmal bewältigen. Für die richtigen Probleme, ne? Also ein komplizierteren Sachverhalt oder ein schwierigeres Rechtsproblem, werden Sie weiterhin zum Anwalt müssen oder zur Anwältin. Es geht gar nicht anders. Ne? Aber ich sage euch, ihr habt jetzt schon, es gibt viele Unternehmen, die haben eine Art quasi Rechtsabteilung, wo sozusagen Erfahrungsjuristen sitzen, ne? Und die googeln sich alles zusammen, klauen AGB hier oder da. Da würde natürlich ein Anwalt immer sagen, das ist ja grauenhaft, aber damit kommen die klar und sind auch gar nicht so rechtswidrig unterwegs. Die werden durch diese Sachen natürlich auch empowered. Das fällt dann weg für die Anwälte und Anwältinnen, aber sie müssen dann natürlich in dem Sinne besser sein. Das werden sie dann auch können.
Und den meisten Leuten, also den meisten Leuten ist es sehr wichtig, ein Gefühl von Rechtssicherheit zu haben. Also ich glaube tatsächlich, dass die, wie du schon sagst, Tom, dass die, so wie sie früher gegoogelt haben, jetzt halt die KI fragen, die sagt dann zwar, naja, ich kann das nicht abschließend beantworten, frag mal lieber einen Anwalt, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent werden sagen, das reicht mir doch. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das erstmal passt, die ist relativ groß.
Ja. Genau, also der Wettbewerb kommt nicht nur für die anderen Kanzleien, die KI benutzen oder diese Plattform, sondern auch durch die potenziellen Mandanten, die dann gar keine Mandanten werden, weil sie sich damit erstmal was abholen. Das macht aber nichts. Man muss halt in dem Sinne besser sein. Und das können wir auch. Wir haben ja alle ein zweites Staatsexamen, wir Anwälte und Anwältinnen. Und viele Routineanfragen werden durchaus wegfallen. Das macht nichts. Wir werden dann halt spezifischer arbeiten müssen und auch anbieten müssen. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Gegenbewegung, das darf man auch nicht verheimlichen, es gibt immer weniger Anwälte. Ne? Also die Anwaltsschwemme ist seit 7 Jahren vorbei und es geht abwärts. Viele gehen in Ruhestand, Leute gehen eher ins Unternehmen. Das kann teilweise als Innovationsbremse funktionieren, dass Leute sagen, wieso, ach, es gibt immer weniger Anwälte, die Leute kommen eh. Da würde ich mich nicht drauf ausruhen, denn die Leute werden zu einem ganz erheblichen Teil dann doch diese Tools für einfache Sachen benutzen, kleine Schreiben an die Behörde, weiß ich nicht, Widerruf zum Grundbescheid beim Finanzamt eben doch selber damit entworfen. Aber damit werden ja auch neue Probleme erzeugt und für die sind wir dann da.
Sehr stark.
Ja, finde ich extrem spannend. Ich würde, glaube ich, also ich stimme da zu 100% zu. Ich würde, glaube ich, an einigen Punkten noch so ein bisschen den menschlichen Faktor reinwerfen, weil ich glaube, selbst wenn ich mir bei einer Scheidung alles ergoogeln kann, die irgendwie streitbehaftet läuft, glaube ich, werden die Leute nach wie vor ein großes Interesse daran haben, das Gefühl zu bekommen von Rechtssicherheit, aber auch, da ist jemand, der nimmt mich an die Hand, ne, der versteht meine Situation, der will das machen, der unterstützt mich da, weiß, wo es lang geht, hat das schon seit 20 Jahren gemacht, sodass ich, glaube ich, auch dieses Empathie-Gefühl nicht unterschätzen würde, sodass selbst wenn Menschen die Möglichkeit hätten, irgendwie eine Online-Lösung zu finden, zumindest die ihnen teilweise weiterhilft, dass sie dann vielleicht doch auch noch zu Rechtsanwaltskanzleien gehen. Und ich glaube tatsächlich, also ich teile eure Ansicht komplett, glaube, das ist so ein kleiner Faktor, der auch noch reinspielen wird. Und ich glaube, genau wegen dieser Entwicklung ist es auch gerade wichtig, sich mit KI zu beschäftigen, weil gerade für diese Routineaufgaben will man ja dann nicht noch weiter, wenn die dann doch mal reinkommen, eben nicht mehr noch diese händischen Aufwände haben, die man zuvor hatte, sondern man will das, und da gehen wir ein bisschen so auf den Punkt, den du eben schon genannt hattest, Daniel, man will dann auch entsprechend das Angebot der Nachfrage anpassen, weil wenn die Leute dann zum Anwalt gehen, dann wollen sie es schnell haben, dann wollen sie es einfach haben, dann wollen sie es niedrigschwellig haben, weil sonst ist ja die Hürde zwischen Rechtsrat selbst finden mit ChatGPT und Co. und zum Anwalt zu gehen, zu hoch. Ne? Also die müsste man kleiner werden lassen. Und das kann man auch mit diesen digitalen Möglichkeiten, weil man ja jetzt extrem effizient arbeiten kann und deutlich profitabler, oder?
Die Übersetzung in die Mandantensprache ist auch, glaube ich, leichter möglich. Also wir als Anwälte und Anwältinnen haben ja, wenn man so will, einen privilegierten Zugang zu den Quellen. Also einerseits sind wir in der Lage, zum Beispiel Urteile zu lesen. Die sind zwar auf Deutsch geschrieben, sind aber selbst für Leute mit deutscher Sprachherkunft ohne juristische Ausbildung sehr schwer zu lesen. Also na klar gibt es Spezialisten, die das können, aber für die meisten ist das Fachchinesisch. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Chinesisch ist auch eine schöne Sprache, aber das ist halt schwierig. Das können wir immer noch übersetzen und da ist halt dann, also das Problem wäre, dass ein Laie, interessant, dass man dann zwischen Professionals und Laien unterscheidet, als wenn das eine Religion was Theologisches wäre. Das geht aber in die Richtung. Es ist halt teilweise unverständlich. Und dann haben wir natürlich auch noch den besonderen Zugang zu unseren juristischen Datenbanken, Juris und Beck und wie sie alle heißen. Da sind ja unglaublich gute hochentwickelte Inhalte drin, die wir dann benötigen, um uns zu orientieren, neben der Sachverhaltserfassung, die natürlich nicht in den Datenbanken drin ist. Nur auch da müssen wir ja Übersetzungsleistungen erbringen. Einerseits für die Mandantschaft, dass wir sagen, so ist die Rechtslage und dann müssen wir eben so erklären, dass es immer noch richtig ist, aber so ausgedrückt ist, dass es der Mandant versteht. Das ist schwierig. Da helfen diese Tools definitiv bei, kann ich auch nachher vorführen oder auch nochmal erläutern, wie du dadurch schneller einen Entwurf machst, um ein rechtliches Problem, das in Rechtssprache ausgedrückt ist, simpler darstellen kannst. Du musst aber als Anwalt immer noch entscheiden, ob es nicht zu simpel ist, dass es dann irgendwann falsch ist, das spart enorm Zeit. Und das andere ist auch, dass du mit den komplizierten juristischen Inhalten damit arbeiten kannst, dass du was die Gegenseite schreibst, leichter darstellen kannst. Es geht viel um Verständniserleichterung und das kostet Zeit. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des anwaltlichen Arbeitsprozesses, Inhalte aufzunehmen und wiederzugeben für andere. Das ist schwierig und auch eine intellektuelle Tätigkeit. Das bildet auch durchaus. Aber es ist häufig auch vorhersehbar, dass man sagt, okay, die Gegenseite schreibt so kompliziert, das versteht mein Mandant nicht. Ich muss es halt einfacher ausdrücken. Ich kann jetzt diese Vereinfachung durch diese Werkzeuge erstmal im Entwurf erstellen lassen. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob das stimmt. Aber ich spare Zeit und es ist auch nicht so erschöpfend.
Im Übrigen, Tom, es ist ja graduell. Also auch ich, ja, ich war bei Richter, ich verstehe auch nicht alle juristischen Texte, muss ich sagen, oder nicht alle Schriftsätze. Manchmal ist es auch wirklich, du musst einen Satz 6-mal lesen, bevor mir klar wird, okay, das und das könnte damit gemeint sein. Und auch hier kann die KI helfen. Ja, ich kann der KI sagen, gib mir 6 mögliche Auslegungsmöglichkeiten für diesen Satz. Ja, oder auch, wie kann man den Satz irgendwie, ne, unsere Wortauslegung, systematische Auslegung, wie könnte man das in den Zusammenhang stellen? Auch da gibt es Möglichkeiten, uns das Verständnis zu erleichtern. Das vielleicht nur beigefügt.
Finde ich sehr, sehr spannend, bevor wir auf den Kurs quasi, wie jedermann das auch lernen kann, eingehen. Vielleicht nur eine Frage, die mir gekommen ist. Wir sprechen ja grundsätzlich immer auch von oder darüber, dass wenn sich Anwältinnen und Anwälte nicht darüber informieren oder sich mit KI beschäftigen, sozusagen abgehängt werden können. Und wir auch im Marketing sagen ja auch immer, man sollte einen spitzen Fokus haben, sich auch erstmal auf eine Sache, ein Rechtsgebiet sozusagen starten, weil man da ja meistens auch eine Expertise oder Fachanwaltschaft hat. Sagt ihr, jetzt KI zugrunde gelegt, macht es den Raum oder die Rechtsgebiete für Kolleginnen und Kollegen weiter auf, dass ich, wenn ich eine Anfrage im Familienrecht bekomme, obwohl ich eigentlich nur Kündigungsschutzklagen mache, dass ich da die Grundlagen, sage ich mal, vereinfacht diese Anfrage auch annehmen kann? Also wird durch KI jetzt auf einmal der Wettbewerb auch in die Breite wieder möglich? Oder sagt ihr, trotz KI würdet ihr euch fokussieren, die Prozesse in dem Rechtsgebiet, in dem ich meine Expertise habe, sage ich mal, sauberer zu machen? Was ist so da eure Einschätzung?
Ich würde sagen, beides. Es ist, glaube ich, wirklich beides. Zum einen werden die Rückzugsräume für uns oder die Wirkungsräume für uns in der Spezialisierung liegen. Ja, also insbesondere, Tom hat das vorhin angesprochen, KI ist ja nicht juristisch trainiert. Also das meiste Wissen, was die KI, was ChatGPT beispielsweise hat, kommt von Wikipedia. Da gibt es jetzt auch juristische Inhalte. Deswegen sind die Antworten auch teilweise echt gut. Aber sie ist eben nicht jetzt speziell auf juristische Sachverhalte trainiert. Das wird sich vielleicht zukünftig ändern. Aber je spezieller, desto besser sind wir als Juristen, da können wir Rechtsberatung geben.
Also auf Anschlussfähigkeit.
Bitte. Oder ich sage es noch kurz zu Ende. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn dann aber mal eine Frage kommt, die nicht mein Rechtsgebiet betrifft, und da muss ich jetzt nicht vielleicht den Kollegen fragen, da kann ich dann auch erstmal und schneller mich einarbeiten in dieses Rechtsgebiet, was ich nicht kenne, und danach vielleicht ganz gut beurteilen, ob ich mir da selber eine Aussage zutraue oder ob ich da vielleicht dann doch jemanden konsultiere, der da Spezialist ist.
Also ChatGPT kann ja nun in Beta-Version auch das Internet durchsuchen, leider nur mit der Bing-Suchmaschine, das ist nicht so gut, aber immerhin. Und Bing-Chat selber durchsucht eben auch das Internet, auch nur mit Bing. Und wenn man sich Bard anguckt, das ist dann schon in Google-Qualität. Und man wird dadurch zumindest anschlussfähiger. Ne? Also ich bin natürlich spezialisiert auf gewisse Sachen, aber ich bin natürlich Volljurist. Das heißt, ich sollte immer noch in der Lage sein zu ahnen, okay, hier handelt es sich um ein familienrechtliches Thema, für das ich nicht kompetent bin. Deswegen muss ich ja jemanden empfehlen, da weiß ich dann jemanden. Aber um das zu erkennen, da kann einem sowas auch schon bei helfen, gerade wenn es dann schon mit externen Quellen auch zusammenfassend verknüpft ist. Da hoffe ich eigentlich auch viel auf Bard. Und meine Hoffnung wäre, dass jetzt bald Juris und Beck und auch andere Datenbankanbieter so etwas auch anbieten. Denn da steht es ja eigentlich drin. Also mein Beispiel ist eigentlich immer wieder der junge Amtsrichter, die junge Amtsrichterin, die dann auf einmal eine insolvenzanfechtungsrechtliche Klage vom Insolvenzverwalter auf dem Tisch hat für irgendwelchen Arbeitslohn oder jetzt nicht Arbeitslohn, das ist dann beim Arbeitsgerichte, für andere Sachen unter 5.000 Euro. Das ist juristisch hochspeziell. Das hast du eigentlich auch eigentlich nur im Staatsexamen zur Differenzierung zwischen VB und Gut sozusagen als Sahnehäubchen. Das ist ja auch das Schöne. Und das landet aber nun mal leider bei Richtern, die total gut sind, die das aber noch nie gesehen haben. Und die haben aber wenig Zeit. Sollen die dann in Back Online den Artikel in der JUS oder in der JA dazu lesen? Weil, wenn sie in die Kommentare hineinsteigen, das ist zu schwierig. Ja, das funktioniert nicht. Du kannst nicht erwarten, dass die dann einen Artikel zu, weiß ich nicht, 129 Inso lesen, der, keine Ahnung, 200 Randziffern hat. Das funktioniert nicht. Ne? Und es wäre sehr schön, wenn dann diese proprietären Datenbanken, in denen ja, wenn man so will, die juristische Wahrheit, was die Urteile angeht und ansonsten die juristische herrschende Meinung, was immer das heißt, enthalten ist, wenn die einem eine Zusammenfassung liefern könnten, so wie ChatGPT es jetzt ja auch tut oder Bing Chat oder eben, wenn man Google Search Labs hat, habe ich schon Zugang, ja auch tut, die Suchergebnisse gut zusammenfasst, dass man sagt, in die Richtung geht es, da sind wir. Und dann kann ich immer noch, auch als Amtsrichter, dann vielleicht sagen, okay, das verstehe ich nicht, das muss ich echt mal jemand anders fragen, das ist ja auch in Ordnung, oder ich muss die Parteien bitten, es nochmal zu erläutern. Das heißt, der Groschen fällt schneller und du kannst halt eher sehen, ob du dich noch in das Thema einarbeiten kannst oder nicht. Und das heißt, die Anschlussfähigkeit wird höher. Ob du dann schneller in ein anderes Thema gehen kannst, das hängt dann vielleicht auch von deinem Risikoappetit ab. Ne? Also ich berate jetzt eigentlich nicht zur DSGVO, aber ich kann natürlich DSGVO-Themen erkennen. Wenn sie insolvenzrechtlich sind, berate ich da auch zu durchaus, dass ich sage, okay, hier sind keine personenbezogenen Daten drin, das funktioniert dann nur beim Asset-Deal. Aber ansonsten bitte Vorsicht. Ne? Also das ist natürlich immer schwierig, aber wenn wir sagen, die Anwälte und Anwältinnen geraten unter Druck, sie müssen sich neue Gebiete erschließen, dann ist das natürlich dadurch auch durchaus leichter. Ne? Und ansonsten macht man halt einen Fachanwaltskurs.
Ja, absolut. Finde ich extrem spannend, wenn man das mal alles so beleuchtet. Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen diesen Kurs gestartet, um, so nehme ich es zumindest mal an, auch ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen für viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sagen, die verstanden haben, okay, hier passiert was und irgendwie, ne, ich würde mich gerne damit befassen, aber es ist ja total schwer, wenn man vielleicht nicht schon mal einen Zugang dazu hatte, wenn man nicht aus dieser Welt kommt, dann weiß man gar nicht, man googelt ChatGPT und man findet 10 Millionen Ergebnisse, wo steige ich denn jetzt ein, was ist denn gerecht und was kann ich denn überhaupt für meinen Anwaltsberuf jetzt auch damit machen, ne? Und daher einfach mal vorab die Frage, bevor wir vielleicht tiefer einsteigen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, waren es so diese Gedankengänge, gab es vielleicht noch was zusätzlich, was ihr euch überlegt hattet, wie ist die Idee geboren worden?
Ja, die Idee kam daher, weil ich bei mir, Tom und ich haben eigentlich unabhängig voneinander diese Idee gehabt und haben uns danach zusammengetan. Bei mir, weil ich ganz viele Webinare, irgendwie Gespräche zu ChatGPT sehe und ich denke, da haben auch viele schon dran teilgenommen. Aber die sind immer sehr theoretisch oder sehr speziell. Ja, also es geht dann nur um einen Teilbereich, Einsatz von ChatGPT und Datenschutzgrundverordnung. Oder halt eben, naja, wird uns jetzt die KI abschaffen oder wird sie das Feld verändern? Und das hilft mir aber als Anwalt in der konkreten Arbeit nicht. Und wenn wir sagen, das kann Wettbewerbsvorteil bringen oder eben sogar verhindern, dass ich Wettbewerbsanteile verliere, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich es denn jetzt konkret einsetzen? Und da stehen ja Anwälte an ganz unterschiedlichen Stellen momentan. Es gibt Leute, die wüssten noch nicht mal, wie sie ein ChatGPT-Konto einrichten. Ja, also wo man da hingehen muss, dass es da einen Anbieter gibt wie OpenAI, wo ChatGPT vielleicht schon eingebaut ist. Das geht weiter über die Frage, welche generativen KIs gibt es denn eigentlich? Es gibt ja nicht nur ChatGPT, Tom hat eben schon andere angesprochen und welche eignen sich vielleicht für welche Art von Arbeit besonders gut und auch worauf muss ich denn achten? Es gibt diese sehr lustige, aber gleichzeitig traurige Geschichte aus den USA, wo jemand seinen Schriftsatz von ChatGPT hat schreiben lassen und die arbeiten ja da immer mit Präzedenzfällen und ChatGPT hat Präzedenzfälle erfunden und der hat das ungeprüft eingereicht bei Gericht und dann ist die Gegenseite dann, weil sie wollten das nachvollziehen, die sind dann drauf gekommen, dass es also letztendlich, dass es da gar keine Präzedenzfälle gibt. Und diese Risiken, die muss man eben auch sehen. Man muss sehen, wie arbeiten wir eigentlich mit vertraulichen Daten mit einer KI? Ja, gibt es da Lösungen, dass wir mit unseren Echtdaten arbeiten können und die KI, die benutzt, aber eben nicht rausgibt, also sie nicht irgendwie abgreifbar sind? Oder wie muss ich anonymisieren, damit ich vielleicht auch eine Frage mehr oder weniger öffentlich bei ChatGPT stellen kann. Das sind alles so Punkte, die einem vielleicht mal in dem einen oder anderen Webinar begegnen, aber nicht mal so umfassend, wo wir uns wirklich 3 Stunden damit auseinandersetzen und mal alles durchgehen, wirklich von was gibt es eigentlich, wie kann man das nutzen, bis hin zu was muss ich alles beachten bei der konkreten Arbeit und eben auch mit konkreten Beispielen. Also das für meinen Teil.
Ich würde mich dem ganz anschließen. Für mich ist es natürlich erstmal sehr interessant, mit so einem Profi wie Daniel Half zusammenzuarbeiten. Daniel, du bist ja eigentlich viel länger schon dabei, zur Digitalisierung auch Anwälte und Anwältinnen und Kanzleien zu beraten, auch in-house. Ich habe selber ein paar Seminare ganz zu Anfang gemacht, als ChatGPT freigeschaltet wurde und habe gemerkt, das Interesse ist groß. Und ich dachte natürlich zu Anfang, ihr seid doch alle frei und erwachsen, probiert es doch einfach aus. So funktioniert es aber nicht. Wäre ja schön, ne? Wir sind frei, sagen Blumenfeld mal. Ne? Wir können eigentlich alles machen, aber na gut, man hat seinen Alltag, man ist woanders vergraben, jeder lebt in seinem Kopf. Und ich merke, wenn man den Leuten das mal zeigt, dann leuchten die Äuglein und die denken sich, aha, ich habe hier, wird mir vielleicht eine Bürde abgenommen, wobei ich jetzt hier nie in so ein Silicon Valley Euphorie ausbreche oder auch Dystopie irgendwie ausbrechen würde, um zu sagen, das wird jetzt hier alles verändern und wir werden alle nicht mehr arbeiten müssen oder wir werden alle abgeschafft. Das ist es ja nicht, sondern wir haben spezifische Schwierigkeiten in der heutigen Kanzleiarbeit und man merkt, das könnte einem da einiges abnehmen, aber das können sich manche Leute echt nicht vorstellen. Und wenn man denen dann sagt, doch, das geht jetzt schon und du siehst, wie schnell jetzt die Entwicklung ist, dann ist das Interesse groß. Mich freut aber, wenn ich das mit Daniel zusammen strukturierter darstellen kann, denn das eine ist natürlich mal so ein Tool zu zeigen, zu sagen, so funktioniert's, und das andere ist natürlich, weiß man eigentlich, was die Probleme der Leute sind. Und ich glaube, Daniel und ich, wir haben auch unterschiedliche Perspektiven. Ich bin ja nun schon lange ein Anwalt und Daniel war eben Richter und du bist jetzt in-house, du bist natürlich auch Rechtsanwalt, aber wir haben, sagen wir mal so, komplementäre Perspektiven und das könnte dann für die Leute auch interessanter sein, denn die sogenannten Schmerzpunkte, die Pain Points sind auch unterschiedlich, manche sind auch gemeinsam und das ist, glaube ich, für viele Leute wird das jetzt eine sehr angenehme Abkürzung sein, wenn sie dann zu uns in unser Seminar kommen. Dann müssen sie sich nicht so viel zusammen googeln oder sich fragen, was ist denn jetzt hier, sondern sie werden sehen, das ist eigentlich sehr niederschwellig zu benutzen. Man muss halt nicht programmieren können. Ich weiß nicht, wer von euch programmieren kann und wer sich schon mal so eine IDE installiert hat und sie sagt, so, ich mache jetzt auch mal in C. Wenn man merkt, welche Hürden dazu zu überwinden sind, das ist hier halt nicht so. Und das kommt für viele, glaube ich, sehr überraschend. Das ist eigentlich sehr einfach zu benutzen. Ist trotzdem muss man es natürlich richtig benutzen. Also ich mache vielleicht auch mal einen Kurs zum richtigen Googlen, weil ich natürlich von mir selber glaube, dass ich wunderbar googeln kann. Das ist natürlich völlig irre. Vielleicht ein anderer, das würde sagen, das ist ja grauenhaft, wie du das machst. Aber ich stelle wieder fest, ich kann besser googeln als andere. Vielleicht sollte man da auch mal wieder einen Kurs zu machen. Ne? Und dann sieht man halt, wie es geht. Also bei Back Online würde ich mir auch mal einen Kurs wünschen. Wie kann ich das besser benutzen? Das ist aber, naja, vielleicht Utopie.
Ja, okay, finde ich extrem spannend, weil das ist auch was wir regelmäßig sehen. Also dieses ganze Thema KI irgendwie oder sagen wir mal generell erstmal Digitalisierung in die Kanzlei bringen und jetzt aktuell wird es ja oft gleichgesetzt so ein bisschen mit KI, auch wenn es das ja nicht unbedingt ist, aber KI bringt natürlich nochmal einen extremen Schritt nach vorne, weil ich auf einmal mit natürlicher Sprache Ergebnisse erreichen kann, ne? Wo ich vorher halt jemanden brauchte, der es vielleicht programmiert hat und so weiter. Und das war ja auch so ein bisschen unser Credo. Ich weiß ja auch ganz gut, was ChatGPT kann und das ganze Thema der LLMs, weil wir ja bei Jupos auch mit ChatGPT arbeiten, das so für einen konkreten Bereich machen, nämlich die Mandatsannahme, irgendwie E-Mail-Vorschläge generieren können, Antwort schreiben und den ganzen Prozess so der Mandatsannahme so ein bisschen automatisieren. Und da sehen wir einfach bei unseren Kunden, was für ein extremes Potenzial darin steckt, wie man so einen ganzen Prozess, der sonst irgendwie 10 Tage dauert vom ersten von der ersten Anfrage bis zum Termin, irgendwie mit ein paar Klicks auf einmal erledigen kann. Und was aber immer wieder kommt, das muss ich tatsächlich sagen, ist von Kunden, die sagen, ja, wir wollen aber nicht bei der Mandatsannahme aufhören, das Ganze jetzt zu benutzen und haben vielleicht auch in der Recherche, in der Bearbeitung, wir haben jetzt vielleicht durch Jupos, vielleicht auch durch ganz andere Themen gesehen, was möglich ist mit dieser KI, dass uns das wirklich weiterhelfen kann. Aber was können wir denn tun? Wie können wir denn so einen Einstieg finden in dieses ganze Thema? Und da musste ich tatsächlich ehrlicherweise bislang sagen, ich kenne da so ein paar allgemeine Artikel und sowas alles, aber so richtig was für den Rechtsbereich und auf Rechtsanwälte ausgelegt, was so einen niedrigschwelligen Einstieg gibt und wirklich direkt so praktikable Infos, das war bislang eher die Seltenheit. Und deswegen, wir über diesen Kurs auch gesprochen haben, dachte ich direkt, das müssen wir einmal angehen, weil ich sehe aus erster Hand, da ist ein Need für da und das hilft wirklich vielen Leuten weiter. Und deswegen kann ich das nur absolut bestätigen.
Es ist noch viel zu tun. Es sind ja über 140.000 Anwälte und Anwältinnen, die müssen wir erstmal erreicht haben.
Vor allem das, was René gesagt hat, kann ich auch so bestätigen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ihr habt euch ja die Kursinhalte erarbeitet und werdet diesen Kurs ja machen. Und ich finde, bei KI oder ChatGPT gibt es gefühlt so eine Entwicklung, wie es auch vorher bei den Google-Anfängen war, etc., bei den Software-Tools, so Paradox of Choice. Es gibt jetzt nicht nur mehr ChatGPT, ihr habt ja heute schon 3-4 Varianten oder andere Tools, Anbieter genannt, die man ja für verschiedene Sachen anbieten kann. Und ich denke, für unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht alle voll digitalisiert sind oder sich jetzt langsam öffnen, könnten ja vielleicht komplett auch überfordert sein. Also im Sinne von, es gibt ja, glaube ich, tausende KI-Tools mittlerweile. ChatGPT ist ja sozusagen nur der Anfang, es wird ja immer spezieller. Deswegen auch da, was René gesagt hat, finde ich sehr, sehr cool, dass ihr den Kurs gestaltet habt, um die Leute an die Hand zu nehmen. Weil ich glaube, es könnte passieren, dass wenn ich ein KI-Tool nutzen will, ich überfordert sein könnte, ja, welches ist denn das Richtige? Weil das eine ist vielleicht in einer anderen Sache gut und das andere wieder in der anderen. Und ich glaube, da jetzt direkt am Anfang die Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu nehmen, um es zu nutzen, glaube ich, weil sonst könnte es wieder sein, ja, das ist doch eh blöd. Ich habe doch eh keine Ahnung, was ich nehmen soll. Und genau, deswegen, was René gesagt hat, auch super. Das als Überleitung vielleicht. Was ganz konkret wird man in dem Webinar bei euch lernen? Habt ihr vielleicht so eine ganz kurze Gliederung mitgebracht? Was ist so am Ende das Ergebnis?
Ich kann mal anfangen. Ich will jetzt aber auch nicht alles an mich reißen. Wir haben ein paar Dinge auch schon angesprochen. Also es geht wirklich darum zu zeigen, was gibt es denn derzeit und was von dem, was es so gibt an generativen KIs, und wir werden ganz viel über ChatGPT natürlich sprechen, auch ne, was ChatGPT 4, ich kenne kaum Anwälte, die tatsächlich diese Bezahlversion haben, die aber deutlich leistungsstärker ist. Kürzlich bei der Veranstaltung.
Es gibt auch viele, die auch nicht Bing-Chat benutzen im Edge-Browser, vielleicht weil sie Edge oder nicht mögen oder so, aber die meisten benutzen ja Microsoft, das ist ganz merkwürdig und das ist ja enorm leistungsfähig. Also wenn ich das mal Kollegen zeige, dann staunen die, wo sie sagen, das kann das schon? Erzähl weiter bitte. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, danke für den Einwurf und mach das gerne wieder. Bis hin zu, was sind denn so Anwendungsfälle? Was kann denn eine KI jetzt schon? Ne? Ob das ist irgendwie, du hast gerade eben gesagt, fass mir mal die E-Mail des Mandanten zusammen, mach mal einen Entwurf für eine Antwort. Bis hin zu, mach mal einen Schriftsatzentwurf. Gib mir, hier ist ein Argument von der Gegenseite, mach mir mal ein Gegenargument, ja, oder gib mir mal 3 Möglichkeiten, wie ich darauf antworten kann. Und nicht, weil man nicht selber drauf kommen würde, aber es geht schneller und da kommt vielleicht dann noch ein Gegenargument, auf das ich selber nicht gekommen wäre.
Ist auch für Anwaltsmarketing wichtig, also weiß ich nicht, wenn eine Arbeitsrechtskanzlei mal wieder ihre Website überarbeiten will und einfach eine schöne Darstellung braucht, in leichter, flockiger Weise, wie funktioniert eigentlich ein Kündigungsschutzprozess? Das macht keinen Spaß, das zu schreiben, ja, denn wir Anwälte sind nun echt nicht für Marketing geeignet und die Marketingmenschen sind wunderbar nett, aber wissen halt häufig nicht, wie komisch Anwälte sind. Da macht es dann durchaus manchmal Spaß, sich dadurch einen ersten Entwurf machen zu lassen, der dann, vielleicht hat er einen Punkt übersehen, aber dafür sind ja dann die Profis da, wo man dann sagt, ja, so könnte man das verständlich darstellen. Das ist halt das Eigenartige, dass diese Chatbots jetzt schon gut zur Verständlichkeit oder zur Verbesserung der Verständlichkeit geeignet sind. Dann hat man aber auch kein Problem, dass die vielleicht etwas Unwahres erzählen oder etwas erfinden. Das kann eigentlich dann in diesem Verhältnis gar nicht entstehen. Wir würden in dem Kurs natürlich auch darauf eingehen, wofür man das nicht benutzen sollte. Ne? Was eigentlich überhaupt gar kein, völlig klar ist, ich würde ja auch die normalen juristischen Datenbanken einfach nicht auch so benutzen, dass die mir eine Antwort vorgeben. Ich stelle ja auch nicht eine Frage rein, weiß ich nicht, darf der das oder dürfen die das? das würde ich ja gar nicht machen, sondern ich suche da natürlich nach Teilen, die ich dann für meine Argumentation benutze. Und so hier ist es ja natürlich genauso. Wer glaubt, dass das wie ein Orakel ist, das mir einfach alles beantwortet, der ist halt schiefgewickelt. Da kann ich sagen, träum weiter. Das kann aber eigentlich auch gar nicht sein. Das ist dann wieder manchmal so, die Leute sind dann so genervt von ihrer Arbeit und sagen, jetzt brauche ich mal etwas, was wirklich im Prinzip alles abschafft. Das ist ein Aladdin in der Wunderlampe. Aladdin und der Genie in der Wunderlampe. Das wird es nicht geben. Ja,
vor allen Dingen, das Orakel würde uns ja dann abschaffen. Also genau, dann bräuchtest du ja keine Anwälte mehr, wenn die KI tatsächlich in der Lage wäre, alles.
Dann wäre es aber nicht Jura. Jura ist auch immer essentiell Kampf ums Recht. Natürlich jetzt nicht, wenn alle sich einig sind und einen schönen Gesellschaftsvertrag machen oder einen Vertrag. Aber warum schreiben wir überhaupt all das? Weil wir wissen, nachher könnten sie sich doch streiten. Ne? Sonst, wenn alle Menschen lieb und gut wären und auch nur immer ehrlich und auch immer nur die Interessen aller vertreten und die eigenen, dann könnte man sich eine ganze Menge an Jura sparen. Ja? Ne? Warum ist denn Mord eigentlich verboten? Ne? Also die meisten würden es doch eh nicht tun. Also es gibt vielerlei Sachen, wo man sagen muss, das steckt nun mal, dahinter steckt nun mal die menschliche Neigung zum Streit, auch zum Missverständnis oder dass man seine Meinung ändert oder dass man getrennte Wege geht. Und dazu versuchen wir als Rechtsberater Hilfestellung zu leisten, dass das Ganze zivilisierter oder erwartbarer vor sich geht. Und dazu gehört aber eben auch immer die Einschätzung des Falles. Da nützt einem das hier im Moment noch nichts, aber es kann einem sehr gut dabei assistieren, die Teile, die nun mal auch geschrieben werden müssen, die wichtig sind, schneller zu fabrizieren. So ein bisschen Industrialisierung dann auch in der kleineren Kanzlei.
Tolles Stichwort, irgendwie Zivilisierung und Erwartbarkeit. Was wir auch machen in dem Kurs, ist darüber sprechen, wie nutze ich denn eigentlich KI richtig? Ja, und da gibt es das sogenannte Prompt Engineering. Und wir wollen uns das insbesondere unter dem rechtlichen Gesichtspunkt anschauen. Legal Prompt Engineering, das heißt, wie ich muss ja mit der KI irgendwie kommunizieren. Ich muss der KI sagen, was ich von ihr will. Da kann man auch viele Fehler machen. Man kann viel zu generell bleiben beispielsweise. Ich muss ihr halt auch, ähnlich wie bei einem juristischen Mitarbeitenden oder bei einem Associate, ja, wenn ich Partner bin, muss ich dem ja auch sagen, was ich ungefähr will, damit er mir auch das richtige Ergebnis liefert. Und jetzt ist eine KI eben kein Mensch. Ja, die hat nicht das Hintergrundwissen, was ein Mensch hat, sondern ein ganz eigenes, anderes. Und auch da muss ich wissen, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie gebe ich die richtigen Anweisungen. Und das wollen wir eben auch in dem Kurs machen, dass wir da sagen, wie kannst du die Prompts so bauen, dass du auch möglichst schnell das Ergebnis bekommst, was du möchtest, was du brauchst, weil nur dann sparst du dir natürlich Zeit. Ich habe das, es gibt ja auch KIs, die Bilder erstellt und ich habe da schon Stunden zugebracht, ganze Abende bei dem Versuch der KI zu sagen, wie dieses Bild aussehen soll, was ich haben möchte und das ist mir dann erst sehr, sehr spät gelungen und diesen Weg möchten wir abkürzen, dass natürlich schnell ein gutes Ergebnis mal rauskommt.
Ja, das ist wirklich, was ihr da besprochen habt und gerade erwähnt habt, dieses Prompt Engineering, das ist wirklich faszinierend, ne? Wie man gibt einen Text ein und es kommt das raus und man gibt einen anderen Text ein und eigentlich würde man denken, oh, das ist ja relativ ähnlich, vielleicht ein bisschen spezifischer und es kommt was ganz anderes raus, ne? Was vielleicht viel eher dem Ziel entspricht. Und deswegen kann das echt eine Wunderwaffe sein. Das ist so ein bisschen wie so eine Gebrauchsanleitung für ChatGPT, ne? Dass man weiß, wie arbeite ich überhaupt damit? Ne? Wie muss ich meine Eingaben formulieren, damit der Output auch der ist, den ich haben möchte? Und gerade auch bei diesen KIs, die Bilder generieren, da ist es extrem. Da sieht man häufig, dass da solche Texte eingegeben werden mit dem Kameramodell, von dem dieses Foto geschossen werden soll und welche Linse da drauf ist, damit am Ende das dabei rauskommt, was man haben will. Das ist dann bei dem Legal Prompt Engineering, glaube ich, aber das werden wir dann in eurem Kurs lernen, nicht ganz so spezifisch, so muss man es, glaube ich, nicht machen. Vielleicht aber doch und das ja, wird dann in dem Kurs, glaube ich, gut rübergebracht werden.
Ich würde ein bisschen abwiegeln, man muss halt nicht programmieren lernen und es ist alles nicht unverständlich. Das ist halt nicht wie Programmieren, wo man so Wortbestandteile, Wortfetzen sieht und sich denkt, sieht aus wie Englisch, voller Tippfehler. Eben nicht. Man muss halt genau sein. Und da würde ich sagen, das passt ja zur Zielgruppe, hoffentlich. Denn Anwälte und Anwältinnen wollen ja sehr genau sein. Damit fallen sie ja den anderen auch andauernd auf den Wecker, dass sie so genau sind. Ja, das heißt, man muss sich hier zur Genauigkeit auch trauen. Das ist anders als Googlen. Im Googlen muss ich vielleicht viele Suchbegriffe haben und dann variiere ich so und dann finde ich vielleicht das, was ich suche. Und bei Beck muss ich wie Glück haben, so ungefähr. Aber und hier muss man halt präzise sein. Ja, aber präzise in seiner juristischen Wortwahl. Und das kann man halt also. Es ist also so, sozusagen etwas, was einem entgegenkommt in seiner, wenn man Anwalt oder Anwältin ist, kommt einem das eigentlich entgegen hier, als mit Legal Prompts zu arbeiten. Man muss sich das nur einmal trauen, dann merkt man, hey, immer wenn ich spezifischer das frage, dann wird es aber trotzdem jetzt nicht riesig lang. Es ist jetzt nicht so, dass man da 2 Seiten Code schreiben muss, sondern es sind wenige Sätze, die man dann vielleicht variiert, wo man sehr präzise sagt, was man möchte. Man kann auch nachschärfen dann im Chat. Da kommt man dann zu interessanten Ergebnissen. Das ist dann teilweise wie im Gespräch mit einem Menschen. Das ist das Interessante auch. Kennt man ja alle, kennen wir alle. Also Jura ist ja auch eine Art dialogische Tätigkeit. Ich kann mir im Kopf alles ausdenken. Ich habe recht. Dann gehe ich zu Daniel und sage, guck mal, das ist so und so und so. Ich habe das auch so gegliedert. Und dann sagt, du hast aber vergessen, es ist unzulässig. So. Und dann habe ich, das kann halt eben passieren, dass man sich eben Sachen zurechtdenkt und dann hat man vielleicht was übersehen oder ein Argument nicht in seiner Stärke erkannt. Das kann einem dabei helfen. Ich bin jetzt hier nicht für Vereinsamung vor ChatGPT. Ich bin schon sehr für Sozialität. Es wäre schön, wenn wir uns immer als Menschen auch über Sachen unterhalten und auch auf Gedanken kommen. Trotzdem kann einem das inspirieren. Und wie gesagt, die Hürde ist eigentlich sehr gering. Wir werden das aber zeigen, dass die Hürde eigentlich nicht so hoch ist, weil man mit seiner spezifischen Fachsprache, die Anwälte und Anwältinnen ja können, da eben zum Zuge kommen kann. Ich weiß nicht, Daniel, habe ich das halbwegs korrekt ausgedrückt?
Sehr gut, ich möchte nur ergänzen und wir werden sogar den Tipp geben, es gibt auch Prompt-Generatoren. Ja, also man kann sogar nicht das, da muss man auch eben gucken, wann nutze ich die, wann nicht, aber es gibt eben auch Leute, die haben quasi dann, du sagst, was du ungefähr willst und das ist dann durch den Prompt-Generator wird das umgesetzt in eine KI-Sprache. Aber auch da muss man gucken, wann macht es Sinn, wann nicht.
Während ihr das erzählt habt, vielen Dank dafür. Also jeder, der jetzt zuhört, ich glaube, das ist ein Must-Have-Besuch. Ja? Also wer da nicht vorbeischaut, den kann man dann selber nicht helfen. Dann könnt ihr selber googeln, ja, wie Tom Bregel mal vielleicht. Aber was ich mir gerade vorgestellt habe, ist, was ist, wenn ich den Kurs von euch gemacht habe, dann wirklich richtig gut darin werde? Was für ein Potenzial ja eigentlich frei wird, wenn die juristische Expertise mit 2 Staatsexamina mit der richtigen Nutzung von KI, was dann bei rauskommt und wenn das eine große Masse nutzt. Also ich glaube, da können wir in den nächsten Jahren auf ganz coole Sachen, glaube ich, machen. Das kam jetzt einfach nur als Bild. Deswegen sollte man sich definitiv damit in Verbindung setzen.
Ja, absolut. Also das ist kann, glaube ich, echt eine Superpower und wird vielleicht sogar auch eine Fähigkeit, die essentiell werden wird, ne? Weil man sie braucht. Und vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass dieser Kurs absolut Sinn macht und dass man sich mit diesem Thema befassen muss. Und hier kriegt man es halt ein bisschen, man kann sich das über Stunden, Tage und Wochen vielleicht ein bisschen zusammensuchen, vielleicht klappt das auch gar nicht, aber bei euch kriegt man es halt ein bisschen, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, ich trete damit niemandem auf Füße, aber mundgerecht serviert ein bisschen, ne? So passend gemacht, wie man es braucht für meinen spezifischen Anwendungsfall. Und wir wollen jetzt aber natürlich unsere Hörerinnen und Hörer wie immer nicht mit leeren Händen gehen lassen, die haben schon ganz viel mitgenommen, aber vielleicht habt ihr noch was ganz Konkretes, wo ihr sagen könnt, was sind denn so eure Top 3 ChatGPT-Prompts, die man als Rechtsanwältin oder als Rechtsanwalt im Alltag irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Gibt es da was ihr Konkretes mitgeben könnt?
Gibt es, bevor ich damit anfange, vielleicht darf ich Daniel zuerst, wollte ich noch sagen, das Interessante ist jetzt an diesem Kurs sozusagen, wir gehören auch zu den Zuschauern. Wir sind ja auch Volljuristen, ja, so we feel your pain, ja, das meine ich jetzt ganz ernst sozusagen. Wir leiden ja selber darunter und haben natürlich auch den Wunsch, dass es besser wird und wir arbeiten auch damit, ja. Das ist also jetzt nicht abstrakt, dass wir sagen, so ist es und wir wissen gar nicht, wovon wir reden. Wir wissen genau, wovon wir reden, ja, und wir wissen auch, welche Erleichterung einem das bringen kann. Das wollte ich nur dazu sagen. Das ist tatsächlich so und das könnte für die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch ganz interessant sein. Ja, meine Lieblingsprompts, ich habe verschiedene. Einer ist zum Beispiel, dass ich einen kleinen Fall, den ich auch vielleicht habe, eingebe und sage, mach mir eine Gliederung dazu, wie ich den lösen würde. Das ist schon sehr gut, ganz erstaunlich. Und da denkt man sich, ja, da würde ich auch dran denken. Das erfordert... Das ist eine der Kerntätigkeiten der Juristerei, wenn ich eine Norm prüfe, was eigentlich im Tatbestand drin, vielleicht gibt es noch ungeschriebene Tatbestandsmerkmale, vielleicht hat ein Fall auch verschiedene Normen, die er anspricht, das hilft zum Beispiel. Ne? Mach mir eine Gliederung dazu. Das nächste ist, das nenne ich immer den Memo-Erzeuger. Es ist halt so, manchmal habe ich etwas mit einem Mandanten besprochen, es ist auch schon geklärt, ich habe auch schon recherchiert und dann sagt der Mandant auf einmal, ja, aber ich brauche jetzt noch für die Gesellschafterversammlung ein Memo, wo man sich denkt, Okay, aber eigentlich hast du doch alles, lieber Mandant. Hm, jetzt muss ich das auch noch zusammenfassen. Wird ja auch bezahlt, ist auch schön, ist aber Arbeit, ist ja auch in Ordnung. Wenn ich dann sage, okay, hier ist der Sachverhalt, hier ist die Frage, sozusagen, weiß ich nicht, darf der Geschäftsführer das oder nicht? Antwort, ja, darf er, wegen so und so. Dann den ersten Entwurf der Begründung zu schreiben, mit vielleicht schon einzusetzenden Zitaten oder so, das kann das. Also der Memo-Erzeuger, der das in eine Richtung bringt, das ist das Zweite. Das Dritte, was ich eigentlich sehr schön finde, ist, dass die Augmentation, die Verbesserung der eigenen Schreibe. Manche Leute können wahnsinnig gut juristisch schreiben, für mich ist das immer harte Arbeit. Also ich kann natürlich gut schreiben, aber das ist jetzt nicht so leserfreundlich. Das ist dann erstmal richtig. Aber der Leser muss es ja verstehen. Das ist eine besondere Kunst. Da hilft es einem auch, der Prompt zu sagen, schreibe das oben in verständlicher, in juristischer, verständlicher, mach weniger. Ich habe auch eine Tendenz zu Schachtelsätzen. Die sind auch immer nötig, denke ich, aber halt nicht immer. Ohne dass es gleich leichte Sprache wird. Leichte Sprache ist schwierig in Jura, weil es dann teilweise zu ungenau wird. Aber eine Vereinfachung, dass man sagt, okay, das habe ich geschrieben, das ist auch richtig, aber ich möchte jetzt einfach, der Schriftsatz geht gleich raus, es ist mir wirklich wichtig, dass der Richter oder die Richterin das auch gerne liest, überarbeite nochmal diese Seite, mach sie leichter und dann sieht man das, aha, das geht gut. Das sind so meine drei Beispiele.
Es bleibt ja eigentlich gar nichts mehr für mich. Ich mache mal noch einen. Nein, alles gut, wir wollen ja auch nicht den ganzen Kurs hier schon machen. Ich mache noch einen dazu als Bonus-Prompt, den ich sehr mag, der mich auch damals überrascht hat, als ich ihn kennengelernt habe. Wenn man ChatGPT sagt, stell mir Fragen. Ja, also das Paradebeispiel kommt eigentlich aus der Wirtschaft sozusagen, wenn man einen Businessplan machen will. Ja, man kann ja ChatGPT sich einen Businessplan entwerfen lassen und dann sagt so, ChatGPT, stell mir alle Fragen, die ich beantworten muss, damit du dann den Businessplan erstellen kannst. Und das kann man auch für ein juristisches Gebiet übertragen. Ja, und das hilft unheimlich, keine Dinge zu übersehen. Gerade vielleicht in Gebieten, wo man sich nicht so gut auskennt, dass man sagt, was musst du eigentlich von mir wissen, damit du es beurteilen kannst? So ein bisschen das, was wir häufig mit den Mandanten machen, ja, dass wir dann irgendwie sagen, ja, wie war denn das? Und habt ihr auch das, dass wir so ein bisschen den Tatbestand abklopfen? Und das kann ChatGPT mit uns eben auch machen. Und das finde ich immer noch so eine fantastische Möglichkeit, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre, aber dann mal gelernt habe und gerne weitergeben will, weil das eben sehr hilft, dass man keine Sachen vergisst.
Ja, das sind wunderbare Tipps, glaube ich, die man direkt umsetzen kann und die einem im Alltag weiterhelfen in der Anwaltsarbeit. Also vielen, vielen Dank dafür. Es sind ja nicht nur drei geworden, es sind sogar vier geworden. Von daher wird hier, glaube ich,
jeder von uns soll drei. Entschuldigung, also deswegen.
Nee, das ist ja in Ordnung. Also unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich. Und ich denke, das ist auch...
I have a whole pocket full.
Alles ja, weitere
genau.
Dann im Kurs.
genau. Wir wollen ja nicht den ganzen Kurs hier spoilern für euch. Aber
der Killer kommt,
genau. Dementsprechend, ich glaube, da war viel dabei. Es ist klar geworden, warum es sich lohnt, sich mit KI zu beschäftigen, sich mit ChatGPT zu beschäftigen und auch mit anderen Tools und Modellen, die es da gibt. Warum es Sinn macht, als Anwältin oder als Anwalt das im Alltag einzusetzen. Und wenn einem diese vier Prompts noch nicht reichen, denn man hat es bei euch gehört, es gibt noch eine Menge mehr, die hilfreich sein könnten, dann können wir nur noch mal den Kurs empfehlen. Ich muss dazu sagen, hier wird ja eine riesige Werbetrommel gerührt. Wir kriegen dafür kein Geld. Ich finde den wirklich, also ich finde die Idee wirklich gut. Wir hören das wirklich aus Kundensicht sehr häufig. Das ist ja für mich auch so mit unserem KI, mit unserer KI-Software ein Thema, dass ich da oft sehe, dass das ein Wunsch ist und dass das schön ist, wenn aus der eigenen Gruppe, nämlich von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, da so ein bisschen, ich nenne das jetzt einfach mal Aufklärungsarbeit gemacht wird. Ne? Wenn man da ein bisschen hingeht und die Leute an die Hand nimmt und denen dabei hilft, diese neue Technologie zu nutzen. Und von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Es war eine hervorragende Folge. Es hat mal wieder großen Spaß gemacht mit euch beiden und mit dir natürlich auch, Alessandro. Und sagt vielleicht noch ganz kurz am Schluss, wo können die Leute sich anmelden zum Kurs?
Die können sich anmelden beispielsweise über meine Seite, also wenn man auf www.danielhalft.com geht, da gibt es direkt so ein kleines Bild und über den Link kann man sich anmelden.
Super, schreiben wir auch nochmal in die Beschreibung rein. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bei uns gibt es jetzt wieder wöchentliche Folgen und wer sich noch nicht angemeldet hat zum Kurs, sollte das schnellstmöglich machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüssi. Danke für die Einladung.